Der Bibeltext für heute steht in Hebräer 10, Vers 24 bis 25 und im Programmheft auf Seite 3. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
Gut, guten Morgen. Wir können starten. Wir befinden uns in der Predigtreihe, eine Kultur der Gnade. Darum geht es heute. Und mit Kultur meinen wir die Art des Umgangs miteinander, wie sich Zusammenleben anfühlt, wenn man hier reinkommt, was man so spürt. Ja, darum geht es bei Kultur. Und der Gnade, das ist eine von Gottes grandiosen Eigenschaften. Er ist gnädig. Das heißt, er liebt uns, obwohl wir eigentlich nicht so liebenswürdig sind in manchen Bereichen unseres Lebens. Das ist so richtig cool. Und diese Liebe Gottes soll Inspiration und Kraftquelle für unser Miteinander sein. Vielleicht warst du noch nie in einem Gottesdienst oder erst ein paar Mal. Vielleicht ist der Glaube an Gott noch nicht deins. Dann willkommen. Diese Predigtreihe kann dir helfen zu sehen, was es bedeutet, Christ zu sein, wenn du selbst einer werden würdest. Und diese Predigten können dir zeigen, was Gottes Plan für Kirche ist und das bewusst zu genießen, was du hier schon spruchstückhaft finden wirst. Du wirst irgendwie Liebe und Gnade finden, aber noch nicht in Perfektion. Das ist leider so. Wir sind als Kirche auf dem Weg. Wenn du schon länger mit Kirche unterwegs bist und deswegen desillusioniert, dann kann dir diese Reihe helfen, Gottes Kirche, Gottes Idee von Kirche zu sehen und was falsch läuft in Kirche. Da gibt es nämlich viel, wie du ja weißt. Und ich will dich dann ermutigen, dich genau wie Gott nicht von seiner Kirche abzuwenden, sondern deine Enttäuschung und Verletzungen mit ihm zu besprechen. Und dann auf liebevolle und nicht bittere Weise dazu beizutragen, dass sie schöner wird. So wie Gott es nämlich auch macht. Wenn Kirche für dich normal ist, dann kann diese Reihe dir helfen, bewusster Teil davon zu sein und auch bewusster unsere gemeinsame Kultur, unser Miteinander bei mittendrin zu prägen. Das tust du nämlich so oder so. Ein paar Zutaten zu der Kultur der Gnade haben wir schon angesehen die letzten Wochen. Einander lieben, einander dienen, miteinander Mitleid haben, einander annehmen, einander vergeben und heute einander ermutigen. Am Anfang der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wofür ist es eigentlich gut? Wozu soll man einander ermutigen? Wozu bringt das überhaupt was? Und dann habe ich gemerkt, wenn man Christ wird, dann fängt man ja ein neues Leben an. Neue Prioritäten, neues Ziel, neue Gewohnheiten, neue Werte. Und dieses Leben stelle ich mir so vor, wie man nimmt von Gottes Liebe und wie gut er zu uns ist. Es ist wie so einatmen. Man atmet ein und dann geht es auch darum, wieder auszuatmen. Diese Liebe, die man von Gott bekommen hat, weiterzugeben. Ich glaube, es geht immer um diese beiden Dinge. Leben in Verbindung mit Gott, einatmen, ausatmen. Bei Abraham sagt er, ich will dich segnen, einatmen und du sollst Segen sein, ausatmen. Und beim christlichen Leben geht es auch darum, in diesem Leben einatmen, ausatmen, verändert zu werden. Jesus ähnlicher zu werden. Jesus als der perfekte Mensch, der auf dieser Welt gelebt hat, für viele ein Vorbild, war wirklich inspirierend, wirklich ein cooler Mensch. Und jeder von uns soll auf seine eigene Weise Jesus ähnlicher werden. Darum geht es auch. Und für mich sind das richtig reizvolle Gedanken. Und doch merke ich ganz im täglichen Leben, dass es schwierig ist, das zu machen. Vielleicht bist du an einem Arbeitsplatz, wo du merkst, boah, das ist wirklich schwierig. Der erfüllt mich in vielem nicht. Aber Gott hat mich hier hingeführt, hat mir diese Arbeitsstelle irgendwie ans Herz gelegt, mir wichtig gemacht und er will, dass ich hier als Christ einen Unterschied mache. Aber es ist zäh. Und ich will durchhalten, aber manchmal habe ich nicht die Ressourcen dafür. Dann brauche ich Ermutigung. Und wenn das christliche Leben wie Gottes Liebe annehmen und weitergeben, einatmen, ausatmen ist, dann erinnert mich das an meine Fahrschulprüfung. Ich habe die in Wuppertal gemacht, wo ich herkomme. Wuppertal ist ein Ort mit sehr vielen Bergen. Und das heißt, man muss viel am Berg anfahren. Ich weiß nicht, wie gerne ihr das macht, ich nicht so. Und mir ist auch wichtig, anderen Leuten nicht zu nerven. Und das heißt, ich habe immer versucht dann, wenn eine Ampel am Berg war, habe ich immer mal kurz in den Rückspiegel geguckt, wie viele Leute denn hinter mir stehen, wie viele ich jetzt nerve, wenn ich abwürge. Das hat den Druck natürlich unnötig erhöht und dazu durchaus geführt, dass ich das ein oder andere Mal mehr abgewürgt habe. Und so war es auch in der Fahrschulprüfung. Also an den Berg rangefahren, Ampel, rot, okay, muss ich anhalten. Ich weiß, okay, stressige Situation, ich muss das machen. Fahren, erstes Mal abgewürgt. Oh nein, okay, zweites Mal. Fahren, abgewürgt. Oh nein, ich denke, scheiße, jetzt muss es aber funktionieren. Und bin komplett verkrampft und mein Fahrlehrer sitzt neben mir und sagt nur ein Wort. Atmen. Ich atme und dann das dritte Mal, es klappt. Und ich habe dann bestanden. Aber ich habe gemerkt, manchmal brauchst du Leute, die einen irgendwie an wesentliche Dinge erinnern. Und dann geht es auch ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist ein Bild für Ermutigen. Wir brauchen Leute, die uns ab und zu helfen zu sehen, was wichtig ist. Dass wir atmen, dass wir uns auf Gott ausrichten, dass wir Liebe weitergeben, dass wir unterwegs sind, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir dieses gute Leben, das Gott für uns hat, dass wir das wirklich machen. Und zäh ist dieses Leben, das wir leben, wahrscheinlich wisst ihr, wovon ich rede, deswegen, weil wir beim Eintritt in Gottes Familie einen Feind bekommen. Gottes Feind, der sieht, was Gott alles durch uns tun kann und will. Und er arbeitet aktiv dagegen. Er versucht uns zu entmutigen. Und dann gehen Dinge schief, da gibt es negative Gefühle, es wird zäh, wir scheitern, wir fallen zurück in alte Verhaltensmuster. Und doch bleibt wahr, wir leben dieses neue Leben aus Gottes Kraft. Wir brauchen die Erinnerung daran. Und wir brauchen, dass wir uns immer wieder an Gott wenden und bewusst mit ihm geben. Und wir brauchen Leute, die uns dabei helfen. Gemeinsam sind wir stärker und so oft fällt mir selbst nicht ein, wie die Situation gerade ist und ich merke oft nicht mal, dass ich selbst entmutigt bin. Und dafür brauchen wir Ermutigung, wir brauchen die Unterstützung unserer Mitchristen, um das Leben zu leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Und wir brauchen das nicht nur einfach so sachlich, es ist wichtig, sondern dieses Leben, ein ermutigtes Leben ist auch viel schöner. So, ist einfach cool. Also ich freue mich, über Ermutigung heute zu reden. Und ich habe den Bibeltext ausgewählt aus Hebräer 10. Hebräer ist ein Brief an sehr wahrscheinlich jüdische Christen, weil er setzt unglaublich viel an Wissen voraus über das Alte Testament und die Zusammenhänge da. Und wahrscheinlich spricht es dafür, dass jüdische Christen die Zielgruppe waren. Und man kann auch aus dem Brief herauslesen, die waren bedrängt, die waren in Gefahr. Ihr Glaube war nicht gut angesehen und die wurden in ihrer Kultur, in ihrer Umgebung unterdrückt. Sie waren in Gefahr, verfolgt und verhaftet zu werden. Und für sie war das eine reale Gefahr. Und das führt dazu, dass Stück für Stück Leute von denen sagen, ich glaube, ich lasse es doch lieber mit dem Glauben an Jesus. Ich bin im Alten Testament aufgewachsen, ich weiß, worum es geht und ich habe gedacht, Jesus ist dieser Messias, aber dieser Druck, der ist mir zu hart, ich glaube, ich lasse das mit Jesus. Und der Brief ist geschrieben, um diese Leute zu ermutigen. Und er macht es in vier großen Abschnitten und immer in zwei, oder jeder Abschnitt hat zwei Teile. Der erste ist zu zeigen, wie viel besser Jesus ist als alle anderen Alternativen. Und für die Juden waren das zurück zum ersten Bund, zu den Engeln, zu Mose als großen Propheten, zum verheißenen Land, sich darum zu drehen, um ihre Priester, um die Religionsausübung, Opfer und Gottes Bund. Und jedes Mal zeigt der Autor, Jesus ist so viel besser. Und dann wendet er das an auf sie und sagt, deswegen verlasst ihn nicht, deswegen geht nicht zurück, das macht keinen Sinn, es ist die schlechtere Option, auch wenn ihr jetzt aushalten müsst, dass ihr Nachteile für ihn habt. Bleibt dran. Und unser Text besteht oder ist aus dem vierten Teil, so ein Teil, die Anwendung auf das, wie cool Jesus ist, da befinden wir uns. Und ich will den Text mit euch in drei Punkten durchgehen. Die drei Punkte sind die folgenden. Wir sind als Geschwister füreinander verantwortlich, deswegen treffen wir uns, um uns zu ermutigen. Ja, macht dir gerne Notizen, haben wir ein bisschen Platz im Programmheft gelassen. Das erhöht die Konzentration und den Gewinn für dich. Und wenn ihr es nachher mit anderen besprecht, in Kleingruppe oder mit eurem Mentor, dann geht es wieder schneller an die Predigt rein. Die Gedanken könnt ihr schneller ansetzen. Also, als Geschwister füreinander verantwortlich. Mein erster Punkt, Vers 24. Der setzt einfach voraus. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Das ist die Voraussetzung für das, was kommt. Und dazu möchte ich kurz ein paar Sätze sagen. Der Hintergrund ist nämlich der, Im ganzen Hebräerbrief beschreibt er, wie cool Jesus ist und was er gemacht hat. Und eine der Auswirkungen ist, dass wir von Gott adoptiert werden als seine Töchter und Söhne. Und das bedeutet Folgendes: Wir haben eine direkte Verbindung zum Vater, das ist super, super cool, wir können beten, all das. Aber wir bekommen auch ganz viele Geschwister. Und damit sind wir eine geistliche Familie. Alle Christen, alle, die Gott folgen, die Gott als Vater anreden. Und das bedeutet, aufeinander aufzupassen, wie das so ist mit Geschwistern. Und jetzt kann man das auf unterschiedliche Weise leben, diese Verantwortlichkeit. Vielleicht habt ihr Kinder und lauft immer mal so hier durch die Stadt. Man merkt ganz schnell, ganz viele Leute haben irgendwie Meinungen, wie man Kinder erziehen soll und sprechen die auch sehr großzügig in sein Leben. Die übernehmen da Verantwortung für einen, die man manchmal gar nicht so gern haben möchte. Ich habe mir gesagt, Frauen erleben das noch krasser als ich zum Beispiel, aber ich habe das auch schon oft erlebt. Ich glaube, so ist es nicht unbedingt gedacht, sondern eher so, wie die Marokkaner das machen. Wir waren vor 2,5 Jahren in Marokko mit Noah, unserem ersten Sohn, der war dann ein halbes Jahr alt und wir haben da, weil wir keine Küche hatten, viel in Restaurants gegessen. Und dann kam immer mal die Bedienung zu uns und haben diesen kleinen Jungen gesehen und haben gesagt, wenn ihr wollt, ich könnte den mal kurz halten, dann könnt ihr ein bisschen freier essen. So, und wir haben gesagt, hey, das ist doch ein cooles Angebot. Das hat uns voll gefreut und es war nicht so, ich übernehme Verantwortung, indem ich dir sage, was zu tun ist, sondern ich helfe dir bei der Herausforderung, jetzt zu essen mit so einem Kleinkind, das irgendwie da rumläuft oder auf seinem Schoß sitzt. Und das war so cool, das hat richtig gut geklappt. Noah hat das geliebt, die haben den Noah geliebt, wir haben gegessen. Dann haben wir wieder zurückbekommen, es war alles super. Genau, also das ist eher so, wie ich das Gefühl habe, das ist gut, Verantwortung zu leben. Wie das uns aussehen könnte. Das heißt, nicht den anderen sich gleichgültig selbst überlassen, sondern sich gegenseitig in Aufmerksamkeit zuwenden, hinschauen. Und Aufmerksamkeit dann nicht, um Fehler beim anderen zu sehen, nicht um da, wo er besser ist, auf den anderen neidisch zu werden, sondern um einander zu helfen. Bei der Überwindung der wahrgenommenen Mängel und beim Fortschritt im Guten. Und als Christen sind wir füreinander verantwortlich. Prinzipiell für alle, aber mit steigender Verantwortung für die, mit denen wir enger unterwegs sind natürlich. Und ich nehme wahr, dass wir schnell allergisch sind, wenn uns andere Leute ins Leben sprechen. Ich will das nicht, das kenne ich auch von mir. Meist ist das ja auch ungefragt. Und an dem Teil kann man was ändern, an dem Ungefragten. Man kann nämlich andere Leute fragen und einladen, einem ins Leben zu sprechen. Und dann machen die sich vielleicht auch noch einen Gedanken mehr als sonst, weil du denen das Mandat gegeben hast. Und wir können einander fragen. Ich brauche immer wieder Ermutigung. Das ist Teil meines geistlichen Lebens. Ich brauche Leute, die positiv in mein Leben sprechen. Bitte ermutige du mich. Habt ihr so Leute, die das machen? Ihr könnt denen das Mandat geben oder auch anderen und sagen, hey, ich brauche das. Wie wäre es, wenn du so Verantwortung für mich übernimmst, dass du mir den Rücken stärkst? Das wäre doch cool. Vielleicht habt ihr Freunde oder eine Kleingruppe, die das schon macht. Ihr könnt die auch bitten, dann machen sie es vielleicht noch lieber oder kommen erst auf die Idee. Das füreinander verantwortlich sein ist die Voraussetzung, habe ich gesagt. Zweiter Teil, Vers 24. Wir wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Fürs Anspornen könnte man andere Worte auch finden, motivieren, ermutigen oder anfeuern. Ich stelle mir da so einen Wettlauf vor und Leute, die an der Seitenlinie stehen und so. Komm, 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 komm. Ja? Uns ermutigen, anfeuern, Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wie cool. Ich will da gar nicht so viel sagen, weil das so coole Sachen sind und weil ihr da schon Sachen im Kopf habt. Bei Liebe erweisen könnte man sagen, das sind gute Worte, Lob, Anerkennung oder einander helfen oder Geschenke, die von Herzen kommen oder dass man miteinander weint oder einander aushält oder Qualitätszeit gemeinsam verbringt oder Gutes tun. So viele Möglichkeiten. Wow. Dazu sollen wir uns ermutigen, anfeuern, dass wir die Kraft haben, die Motivation, das zu tun. Also zusammenfassend, Punkt 1. Als Christen sind wir wirklich füreinander verantwortlich, wie in einer guten Familie. Lasst uns das gut leben. Füreinander verantwortlich sein heißt, uns zum Guten motivieren und dazu Liebe weiterzugeben. Punkt 2. Uns deswegen treffen. 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Und vielleicht ist das ein unangenehmer Punkt. Vielleicht hast du schon zusammengezuckt, als Carina das eben vorgelesen hat. Das steht in der Bibel. Ja, tut es. Und ich predige jetzt sogar ein bisschen darüber. Das könnte unangenehm werden, aber ich versuche, das auf eine Weise zu machen, die unseren Herzen gut tut. Den Zusammenkünften nicht fernzubleiben, ist das Mittel hier im Vers, um den Vers davor zu erfüllen, uns zu ermutigen, einander zu Liebe und guten Werken. Und dafür muss man sich halt sehen und auch miteinander reden. Ist schon wichtig dafür. Die Situation ist also folgende. Die Leute damals waren unter Druck und sie haben angefangen, so nicht mehr zu jeder Veranstaltung zu gehen. Weil es ja schon schwierig und Leute sehen einen und so. Dann weiß man, die gehören dazu. Und dann irgendwann kommen sie immer weniger. Und das ist voll nachvollziehbar, weil sie wirklich unter Druck sind. Und es schwierig ist. Und ich merke, sich aus Gemeinschaft zurückzuziehen, ist tatsächlich immer Thema in Kirche. Egal, ob man unter Druck steht oder nicht. Da gibt es so vieles, was das Zusammenkommen stört. Wenn irgendwas nicht passt und das nicht gelöst wird, das kann zu einer wachsenden Distanz führen. Oder wenn einem andere Dinge wichtiger werden oder eine Lebensphase als Gott und Kirche, dann passiert das. Oder wenn Konflikte da sind oder wenn ich irgendwas in meinem Herzen habe, wo ich denke, da könnten die anderen drauf rapsehen, wenn ich mich schäme. Über kurz oder lang so viele Dinge führen dazu, dass man mal nicht mehr hingeht und dann vielleicht gar nicht mehr. Und dann haben wir eine Pandemie hinter uns, 2 Jahre. Aus guten Gründen haben wir eine Weile den Kontakt eingeschränkt, auch in Bezug auf Gottesdienste und Kleingruppen. Und wenn man nicht mehr jeden Sonntag morgens hier hingeht, dann was macht man dann so? Und dann gibt es andere Angewohnheiten, andere Dinge, die an den Platz rutschen und die auch cool sind. Und dann ist auf einmal nicht mehr klar, zum Gottesdienst zu gehen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe für diese natürliche Tendenz in uns, die christliche Gemeinschaft zu verlassen. Bei mir ist das eine Lüge, die ich glaube, dass es ehrlich gesagt keinen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Bei der Menge, das fällt gar nicht auf und meistens sage ich auch gar nichts und so und ich bin eh nicht so der Kontaktfreudigste. Also das fällt eigentlich gar nicht auf, wenn ich da bin oder nicht. Und die anderen haben so viele coole Gedanken, ob ich da meine jetzt noch beibringe oder nicht, macht wirklich eigentlich keinen Unterschied. So belüge ich mich selbst und bringe die anderen um die Ermutigung, die sie von mir bekommen könnten und bringe mich um die Ermutigung, die ich von den anderen bekommen könnte. Das ist eine der Lügen, die ich glaube. Vielleicht habt ihr andere, vielleicht gibt es andere Dinge, die es euch schwer machen zu kommen. Ich glaube, die sind da. Und die führen dazu, Stück für Stück, dass wir mal nicht kommen. Und mir geht es jetzt tatsächlich gar nicht darum, mit dem Finger auf dich zu zeigen, wenn du dich hier angesprochen fühlst. Ich muss mich ja selbst angesprochen fühlen. Und ich denke, dass die meisten von uns die Tendenz haben, sich um gute, ermutigende, göttliche Gemeinschaft mit anderen zu bringen. Und das ist einfach traurig, weil wir verpassen so viel, was wir an Ermutigung und Stärkung brauchen. Und wenn du das bei dir entdeckst und möchtest, dass sich das ändert, dann nimm dir jetzt nicht einfach vor, immer zu kommen, sondern ich habe eine bessere Option. Bitte Gott dir zu zeigen, warum du die Tendenz hast, dich zu dem entziehen. Weil ich glaube, da ist nachhaltige Veränderung drin. Wenn du dir vorstellst, nach einem harten, langen Wochentag, Kleingruppe ist abends und du merkst, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das heute so machen soll. Da denkst du über Alternativen nach. Welche Alternativen hast du so im Kopf? Was meinst du jetzt zu brauchen? Was gibt dir das? Welches Bedürfnis von dir steht dahinter? Und dann, wie will Gott das eigentlich stillen? Wenn du dich gegen die Zusammenkünfte entscheidest, dann erwartest du tatsächlich von der Alternative eher das, was du brauchst, als von der Zeit mit deinen Geschwistern und mit Gott. Und ich glaube, diese Sache verspricht dir was, was sie nicht halten kann. Weil Gott der ist, der alles geben kann. Zurück zum Text. Das Problem ist hier nicht, mal nicht zu kommen, sondern die Angewohnheit, mal nicht zu kommen oder die Angewohnheit, gar nicht zu kommen. Es geht um Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind starke Dinge, weil sie uns in dieser Welt der Entscheidungen helfen, nicht alles bewusst entscheiden zu müssen. Sondern man hat einfach eine Gewohnheit und macht es. Und wenn du merkst, jo, die Gewohnheit aus dem Text, die habe ich, dann ist es vielleicht für dich dran, diese Gewohnheit zu stören, abzulegen und eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und das sind spannende Sachen, Gewohnheiten zu bekommen. Wir haben dazu ein Video auf unserem YouTube-Kanal in der Vertieft-Reihe. Toni hat dazu eine halbe Stunde richtig, richtig gute Sachen vorbereitet. Guckt euch das mal an, wie man geistliche, gute Gewohnheiten etablieren kann. Das ist so stark und so ein gutes, wichtiges Thema für unser geistliches Leben. Ich verlinke es euch auch bei Slack nachher. Wo wir schon bei YouTube sind, heute ist auch der vorerst letzte Livestream, den wir wöchentlich auf YouTube machen. Wir haben uns als Leitungsteam dazu entschieden, damit wir uns gegenseitig besser ermutigen können. Das ist unser Punkt. Wir wollen nämlich Leute ermutigen, hier dabei zu sein, damit sie ermutigt werden können und wir von ihnen. Es ist nämlich schwierig, im Stream andere zu ermutigen. Du kriegst zwar das Programm mit und wirst dadurch ermutigt, aber nicht durch die Begegnung. Aber wir wissen ja gar nicht, dass du da bist. So, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie parallel im Gottesdienst irgendwie bei YouTube da guckt, wer da was im Chat schreibt, dann könnte es eventuell sein. Aber ehrlich gesagt, ist es viel cooler, wenn du hier bist. Jetzt wissen wir auch, manche Leute würden gern dadurch ermutigt, die gerade tatsächlich einfach nicht hierher kommen können. Für die haben wir gesagt, auf Anfrage können wir gern einen Stream für euch machen, aber nicht mehr standardmäßig jede Woche. Wir möchten nämlich auch, dass ihr zu Hause, wenn ihr nicht kommen könnt, ermutigt seid. Vielleicht fühlst du dich jetzt von diesem Punkt so sehr getroffen, dass du dich schämst, dann sei dir versichert, das ist gar nicht notwendig. Alle Dinge, die wir falsch machen, müssen keine Scham in uns bewirken. Gott sieht uns, wie wir sind und schämt sich nicht für uns. Er blickt uns mit Wohlwollen an und so wollen wir auch als Kirche miteinander umgehen. Also, wenn du länger nicht im Gottesdienst warst, stellst dir vor, du kommst hier rein und Leute begrüßen dich. Und die haben echt ein tolles Herz und sagen ohne ganz schlechte Absicht, so schön dich zu sehen. Was hörst du dann? Hörst du den Vorwurf, der da vielleicht gar nicht drin ist? Wo warst du so lange? Und dann schämst du dich. Oder du kannst die Freude hören. So schön, dich zu sehen. Wie cool, dass du da bist. Ich möchte dich einladen, das zu hören, wenn du dich vielleicht schämst, zu kommen. Das ist nicht notwendig. Eine Kultur der Gnade zu leben bedeutet es, einander anzunehmen, ohne dass wir dabei das Gefühl bekommen, dass wir uns schämen müssen. Ich sage es nochmal. Eine Kultur der Gnade zu leben bedeutet es, einander anzunehmen, ohne dass wir dabei das Gefühl bekommen, dass wir uns schämen müssen. Mein dritter Punkt, um uns zu ermutigen. Darum geht es nämlich bei dem ganzen Text und auch bei den Treffen. Wir sollen bei den Treffen dabei sein, um uns zu ermutigen. Also, darum geht es heute, nimm den Punkt hauptsächlich mit, hoffe ich. Wie trägt denn das Dabeisein bei den Treffen zur Ermutigung dabei? Ich mache es mal konkret. Letzte Woche war das Kabarett gestopft voll, viele Besucher, das war sehr schön. Und Tim und ich haben nachher geredet und wir waren einfach völlig überwältigt, mal hier wieder so viele Leute zu sehen. Das ist so cool. Und es ist einfach so schön, viele Leute zu sehen, die an einem Gottesdienst Interesse haben, an einem Gott, der dahinter steht. Dass wir viele sind, ist was Cooles, was Begeisterndes, was ich immer mal wieder hören muss. Das ist auch das Coole, wenn wir mit anderen Christen anderer Gemeinden unterwegs sind. Ha, wir sind ja gar nicht allein. Es gibt ja so viele auf der Welt. Wie cool, dass Gott so viele Kinder hat. Das ist ermutigend. Ermutigend ist auch Begegnungen vor und nach dem Gottesdienst. Andere Leute zu sehen, mit denen mal zu quatschen, wie geht's dir? Ah, cool, das hat sich entwickelt. Ah, okay, da kann ich für dich beten. Mal erzählen, wie es einem selber geht. Das ist auch ermutigend. Dann gibt es Ermutigung durch die Inhalte. Wir versuchen jede Woche hier gute Nachricht weiterzugeben. Dinge, die uns ermutigen, die uns Kraft geben, fokussieren für die neue Woche. Dann haben wir hier gute Musik, die bewegt und sättigt die Seele. Das ist cool und kraftgebend. Wenn wir laut mitsingen, dann ermutigt das auch die Musiker hier. Und dann singen die ein ganz bisschen lauter und ganz bisschen energetischer und das macht denen viel mehr Spaß. Das ermutigt sie. So können wir uns einander was geben. Ich erinnere mich im ersten Lockdown an die ersten Live-Gottesdienste. Wir hatten ein paar vorproduzierte Gottesdienste, wo keiner hier war. Und dann war ich wieder hier und es gab wieder Live-Musik. Und es hat mich so bewegt und mir sind die Tränen gelaufen, weil es so schön war. Das war ermutigend. Live-Musik und Zusammensingen hat so eine Kraft. Dann, wenn wir uns im Gottesdienst hier umgucken, Leute gehen zum Abendmahl, man sieht einander, wie wir glauben, leben. Wir sind nicht allein. Das merken wir dann. Und beim Abendmahl können wir Gottes Gnade schmecken mit anderen Sinnen, mal als hören und sehen, wenn wir das Abendmahl wirklich essen und trinken. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, die sind mir eingefallen. So gut. Und jetzt noch ein paar Ideen. Wie können wir außerdem uns gegenseitig ermutigen? Was ermutigt denn überhaupt? Ein paar Denkanstöße. Der erste, einander loben. Ein Spruch von Salomo in Sprüchen 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Cool. Ein Lob und Anerkennung kann viel bewirken. Es ist ein Bestärken bei dem, was man schon tut und feuert an, wenn man in die richtige Richtung unterwegs sind. Ihr findet ein paar Zitate von Friedrich dem Großen, unserem Potsdamer hier, die das unterstreichen, vorne im Programmheft. Und natürlich geht auch Lob manchmal schief, aber es ist trotzdem gut. Und ich glaube, wir als Kirche haben noch echt Luft nach oben, uns gegenseitig zu loben und zu ermutigen und anzufeuern. Eins der größten Hindernisse, habe ich so überlegt, für Lob ist, glaube ich, die Selbstverständlichkeit. Ich will das mal ein bisschen erläutern. Von allem, was mir so begegnet, wenn ihr so durch den Tag geht, wie viel von den Dingen nehmt ihr als selbstverständlich wahr? Manche nehmt ihr als gut wahr, manche als schlecht, als nervig, manche als neutral, weder noch. Und ganz viel nehmt ihr gar nicht wahr, weil es einfach selbstverständlich ist. Und ich glaube, da ist richtig viel Dankbarkeit und Lob zu holen in dem Prozentsatz, den wir als selbstverständlich annehmen. Also zwei Ideen, wie wir mehr loben und dankbarer werden können. Gutes ist nämlich nicht selbstverständlich. Diese Welt kommt von Gott. Er hat sie ursprünglich gemacht und er macht so ein bisschen Feedback und merkt, das ist gut. Und Gott ist von Herzen gut. Und alles Gute, was uns begegnet, hat seinen Ursprung, seinen allerersten Ursprung in ihm. Es gibt so ein Sprichwort hier, alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von ihm. Wirklich alles Gute. Stell dir irgendwas Gutes vor, alles kommt von ihm. Ich mache mal ein Experiment mit euch. Ihr könnt die Augen zumachen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr gleich die Augen aufmacht, das erste Gute, was ihr seht, kommt von ihm. Ihr dürft sie gerne aufmachen. Guck mal, was findet ihr Gutes? Vielleicht ist das ein bequemer Stuhl. Dann sind die Materialien von ihm, die Kreativität des Designers, der Designer selbst, der Typ, der es hergestellt hat oder die Frau, das Herz und Motivation von allen, die daran beteiligt waren. Egal was, die Leute, die es hergebracht haben. Gott war involviert an diesem Guten, was du jetzt genießt. Diese Welt, alles selbstverständliche Gute, über das wir nicht mehr nachdenken, hat seinen Ursprung in Gott. Es ist sein Geschenk und wir leben umgeben von Geschenken für uns, an denen wir unsere Freude haben dürfen. Und wir könnten so viel dankbarer sein angesichts dessen, wenn wir sehen würden, dass es Geschenke sind. Wir könnten einander so viel mehr loben. Zum Beispiel, wenn wir Connys Stimme nicht schon so oft gehört hätten, sondern wenn wir sie jede Woche neu wie zum ersten Mal hören und an ihrer Begabung freuen, wenn sie Gott damit lobt. Da ist Kraft drin. Und ich glaube, wir können uns wie eine andere Brille aufsetzen. Die habe ich ja mitgebracht. Eine Geschenkebrille, Gottes Geschenke sehen wollen. Es ist wie eine andere Sichtweise auf die Welt. Zu sehen, wow, so viel Gutes. Und das macht mich zu einem fröhlicheren Menschen. Das ist doch richtig schön. Jetzt können wir das Selbstverständliche als gut sehen. Und wir loben trotzdem noch nicht. Es braucht noch einen Schritt, nämlich dass wir es aussprechen. Irgendwann habe ich das gemerkt und habe so Anfang meiner 20er habe ich mir vorgenommen, wenn ich bei jemand anderem was Gutes sehe, irgendwie was der macht oder was auch immer, dann versuche ich das einfach direkt zu sagen. Weil ich kenne mich selbst, wenn ich das dem irgendwie später sagen will oder so, dann mache ich das nicht. Ich vergesse es einfach. Das heißt, ich hau das immer einfach raus, versuche ich zumindest. Und ich kann euch sagen, ist eine gute Angewohnheit. So, macht Freude, einem selbst und anderen. So versuche ich das zu leben. Jetzt merkst du vielleicht, ich bin eher nicht so die Person, der das so auffällt. Mir fallen eher so die Dinge auf, die optimierbar sind. Das ist auch eine wichtige Gabe für die Kirche. Aber auch in dir steckt das Potenzial, andere zu ermutigen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, das zu tun. Weil gerade wenn du eher kritische Dinge sagst, dann hat ein Lob von dir vielleicht eine besondere Qualität und ein besonderes Gewicht. Also mach's dir nicht zu leicht. Lob ermutigt, was ermutigt noch? Gott ermutigt uns. Auf zwei Ebenen. Gott ermutigt durch die Bibel. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, die uns Gott vorstellen als Ermutiger und wie er es macht. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Matthäus 11, 28 bis 30, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Denn mein Joch, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Oder in Johannes 16, Vers 33, auch da redet Jesus über sich selbst. Er sagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr meinen Frieden, in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Oder Römer 8, Vers 31. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Und die Bibel ist voll von Wahrheiten über Gott und uns Menschen und seine Liebe zu uns, die Enormes in unseren Alltag verändern können. Wenn wir die glauben und verstehen, wenn wir verstehen, was sie für unser Hier und Jetzt verändern, dann werden wir ermutigt. Also die Frage an euch, was verändert es, dass er euch die Last abnehmen will? Was verändert es, dass, wenn Gott für uns ist, keiner wirkungsvoll gegen uns sein kann? Was verändert es, dass wir trotz Druck von außen in Gottes Frieden geborgen sind? Das sind doch starke Dinge, die wahr sind, Tag für Tag. Die zweite Weise, wie Gott uns ermutigt, Gott ermutigt uns durch die Bibel durcheinander. Nun lebt man ja meist so seinen Tag vor sich hin und man vergisst die ganzen Zusagen Gottes. Wenn ich die immer alle klar vor Augen hätte und verstehen würde, was sie für die momentane Situation bedeuten, dann könnte ich so leben wie Jesus selbst. Das ist aber nicht so, meist zumindest. Ich brauche Gottes Geist, der mich an die Sachen erinnert, und das tut er. Aber manchmal erinnert er mich nicht selbst, sondern auch durch andere. Er gibt uns einander, um uns gegenseitig zu erinnern. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Wir reden hier ja viel um das Evangelium und die gute Nachricht. Und ich habe gedacht, wäre auch eine Idee, wenn wir so eine Kirche werden, die sich immer mal gute Nachrichten schickt. So, Nachrichten auf irgendwelchen Kanälen oder mal eine kleine Postkarte, die Bibelverse und Wahrheit von Gott beinhalten, die uns stärkt und ermutigt. Gute Nachrichten schicken. Eine dritte Sache, die uns ermutigt, ist, wenn wir einander von Gottes Handeln erzählen. Ein Prediger aus England, aus dem 18. Jahrhundert, Spurgeon, sagt dazu Folgendes, oder 19. Jahrhundert: Ich weiß, dass die Erfahrung der Menschen eine der besten Waffen im Kampf gegen das Böse in den Herzen anderer ist. Wenn sie herausfinden, dass ein Bruder genau das Gleiche erlebt hat und doch darüber Sieger wurde, erleichtert das ihr Elend und ihre Verzweiflung, die gewöhnlich ein Gefühl der Einsamkeit noch verschärft hat. Wir müssen einfach darüber reden, was Gott in unserem Leben an coolen Sachen macht. In der Kleingruppe habt ihr dazu Gelegenheit, bitte nutzt die einfach. Ab und zu hier im Gottesdienst und auch bei Slack haben wir einen Channel Gebet und Zeugnisse. Zeugnisse ist einfach ein Wort dafür, dass wir Zeugen von dem sind, bezeugen, was Gott Cooles gemacht hat. Also das Platz dafür. Haut die Dinge raus, die helfen anderen, ihr tägliches Leben mit Gott zu leben. Dann gibt es noch eine Möglichkeit mit geistlichen Liedern. Einige Verse, die sich um Ermutigung drehen im Neuen Testament, sagen das. Ermutigt einander mit von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Kolosser 3, Vers 16 zum Beispiel. Lieder singen, die unsere Seele berühren und Wahrheiten aussprechen. Das ist super ermutigend. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ganz praktisch ermutigen, damit es auch eine ermutigende Predigt ist. Wenn du neu bist hier, wie cool. Gott sieht dich und steht mit offenen Armen da, um dich bei ihm zu Hause zu empfangen. Wenn du einer von denen bist, die wirklich versuchen zu kommen, wenn du kannst, dann sehr gut, damit ermutigst du andere. Das ist cool. Wenn du dir vorgenommen hast, trotz Ansteckungsgefahr und möglichen peinlichen Situationen, wenn du mal wieder kommst, trotzdem zu kommen, ja, du gehst ein Risiko ein, das kann passieren, aber Gott sieht und freut sich, dass du kommen willst, um ermutigt zu werden und andere zu ermutigen. Wenn du regelmäßig zur Kleingruppe kommst, dann stärkst du deine Geschwister. Wenn du mit deinen Finanzen diese Kirche unterstützt und damit alles, auch was wir tun, dann tust du Gutes. Wenn du Leuten in Not hilfst, Gott gebraucht dich gerade, um seine Liebe weiterzugeben. Einatmen, ausatmen. Wenn du dich in dieser Kirche einbringst, dann lebst du es, Körperteil zu sein, wie Gott es beschreibt. Du bist einer von vielen Körperteilen, der nötig ist. Die anderen freuen sich mit dir und leiden auch mit dir, wenn es dir schlecht geht. Du bist nicht allein. Wenn du dich anderswo einbringst, dann strahlst du als Gottes Licht und erfüllst deine Berufung. Einen Ort gibt es bei mittendrin, wo die Ermutigungsdichte sehr, sehr hoch ist. Das ist im Slack-Channel der Musiker. Ich bin da Gast und es ist Hammer. Immer mal wieder nach dem Gottesdienst schreiben die rein, boah, wie cool, das hat heute richtig gut geklungen oder ihr habt das so cool gemacht oder so viel mit Liebe. Die loben sich richtig stark. Die haben eine richtig, richtig coole Kultur der Ermutigung. Und ich wünsche mir, dass das überschwappt in den Rest der Kirche. Das ist so cool. Es gibt andere von euch, die super begabt sind. Ich könnte hier Namen nennen, mache ich nicht. Die ihr wirklich dieser Kirche Leichtigkeit und Ermutigung schenkt. Vielen, vielen Dank. Ich bin dankbar, Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Ich nehme es immer weniger als selbstverständlich wahr und freue mich wirklich, mit euch unterwegs zu sein. Lasst uns einander ermutigen. Amen.